Wer einem Bettler Geld gibt, ist ein Arschgesicht, das um einen moralischen Bonus bettelt. Wer keinem Bettler Geld gibt, ist ein hartherziger Schweinehund, der sich cool dünkt. Mit allen dreien müssen wir leben. Mit Arschgesicht, Bettler und Schweinehund. Jetzt kommt einer und sagt, sind wir nicht alle irgendwie Arschgesicht, Bettler und Schweinehund? Mit diesen Vieren müssen wir leben.
Matthias Belz.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Ja, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren, der zweiten Sendung unter dem Titel Die Diktatur des Monetariats. Einer Sendereihe über das Wirtschaftssystem, welches die Welt weitestgehend beherrscht, den Neoliberalismus. Mein Name ist Ulrich Seibert, ich bin freischaffender Autor, schreibe eigentlich Romane und Kurzgeschichten. Da ich in einem früheren Leben Betriebswirtschaft mit Nebenfach Volkswirtschaftslehre an der Uni Regensburg studiert habe, bin ich vor ein paar Jahren gebeten worden, ein paar Vorträge zum Thema Neoliberalismus zu halten. Damals gab es nur sehr wenig Material, das zusammenfassend aufgezeigt hat, was Neoliberalismus eigentlich ist, wer konkret da dahinter steht, wie und mit welchen Strategien er installiert und aufrechterhalten wird, was die Auswirkungen auf Mensch und Planet sind und einiges mehr. Daher habe ich beschlossen, selbst ein Buch darüber zu verfassen. Es heißt, wie die Sendereihe, Die Diktatur des Monetariats. Und ich werde in jeder Sendung einen Aspekt daraus herausgreifen. Die erste Sendung behandelte das Thema Geschichte des Neoliberalismus. Ich habe versucht aufzuzeigen, wie und von wem der Neoliberalismus in der Welt durchgesetzt wurde. Natürlich steckt wesentlich mehr dahinter und das gilt natürlich auch für die heutige Sendung. Doch in einer Stunde kann man leider nicht mehr als ein solch großes Thema an der Oberfläche anzukratzen. Zumal ja auch immer noch Musik die Sendung auflockern soll. Apropos, hier ist gleich unser erster Song. Queen, Is This the World We Created? Aus ihrem 11. Studioalbum The Works.
Leider musste die Musik der ursprünglichen Sendung für den Podcast aus urheberrechtlichen Gründen entfernt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Yes, this is the world that we created. Und auf irgendeine Art und Weise waren wir alle, jeder von uns, schon einmal daran beteiligt, die Welt so zu formen, wie sie momentan ist. Sei es nur, dass wir einer der neoliberal orientierten Parteien bei Wahlen unsere Stimme gegeben haben und dazu gehören, bis auf eine, alle im Bundestag vertretenen Parteien. Sei es, dass wir einmal Geiz geil fanden, unsere hart verdienten Moneten überwiegend beim Discounter oder bei einem der riesigen Online- oder Offline-Shopping-Konzerne ausgegeben haben oder auch nur die Meinung geäußert haben, dass der Staat nicht mit Geld umgehen könne oder dass Arbeitssuchende faule Säcke seien, die sich auf Kosten der Allgemeinheit in der sogenannten sozialen Hängematte fläzen. Heute soll es um die Definition dessen gehen, was Neoliberalismus eigentlich ist. Woher kommt der Begriff? Wofür steht er? Was verkörpert er? Das hat natürlich auch viel mit Wirtschaftswissenschaften zu tun, keine Frage, denn wir haben ja eine demokratische Bundesregierung, die nicht auf ihren Bauch hört und sich schon gar nicht korrumpieren lässt. Naja, ich höre einige von euch schon lachen draußen an den Geräten, aber für den Moment ist mir das egal. Es geht mir bei der Annahme erst einmal um eine Arbeitshypothese. Und die besagt, dass die Bundesregierung, egal welche Parteien auch immer gerade die Regierungsverantwortung innehaben, sich natürlich daran orientiert, welche Maßnahmen sie für das Gemeinwohl am besten hält. Und selbstverständlich orientiert sie sich bei dieser Aufgabe an den Erkenntnissen der Wissenschaft. So gehört sich das beim Umweltschutz, beim Verbraucherschutz, in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen, im Management von Corona beispielsweise und in ganz besonderem Umfang in der Wirtschaft. Denn kaum ein System, von natürlichen Ökosystemen abgesehen, ist so komplex wie eine Volkswirtschaft. Denn alles interagiert mit allem, ständig und dynamisch. Ohne wissenschaftliche Hilfe müsste jeder ernsthafte, engagierte Politiker an der Aufgabe schier verzweifeln. Und doch muss ich den Aspekt der Wissenschaft für heute im Wesentlichen außen vor lassen. Auf den komme ich ganz explizit in der nächsten Sendung zurück, versprochen. Apropos Sendung, eigentlich sieht das Konzept dieser Sendereihe vor, dass ich mir einen Gast ins Studio einlade. Ich liefere die Übersicht, die Theorie, wenn man so will, und mein Studiogast veranschaulicht das an praktischen Beispielen aus ihrer oder seiner unmittelbaren Erfahrung. So hatte ich letztes Mal Dr. Corina Toledo aus Chile zu Gast, die sehr viel aus eigener Anschauung zur Entstehung des Neoliberalismus beitragen konnte. Doch heute weiche ich von der Regel ab, heute mische ich mich unter das Volk, um herauszufinden, was das Wort Neoliberalismus für euch draußen auf der Straße bedeutet. Doch vorher noch einmal Musik. Der Titel des nächsten Songs lautet I Forever. Ein Titel, der wunderbar zum heutigen Zeitgeist passt. Und er wird interpretiert von zwei Brüdern namens Brandon und Bear McGrary. Letzterer bekannt als Komponist diverser Fernsehserien wie Battlestar Galactica, Black Sails oder Outlander.
Leider musste die Musik der ursprünglichen Sendung für den Podcast aus urheberrechtlichen Gründen entfernt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ja, hier ist Ulrich Seibert, Radio Lora. Das Geräuschkulisse und das etwas dumpfe Sprachgefühl kommt daher, dass wir jetzt in der Münchner Innenstadt sind, genauer gesagt in der Kaufingerstraße. Und da ist natürlich Maskenpflicht. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, was die Passanten hier so von dem und Passantinnen hier so von dem Thema Neoliberalismus wissen.
Ja, es ist so ein Laissez-faire, also die Kraft des Stärkeren, also so ein bisschen an Darwin erinnert es mich auch. Mhm. Das ist natürlich das, was im Augenblick so in der Wirtschaft, in der Wirtschaftspolitik so angesagt ist. Wer also nicht zu leistungsfähig ist und vielleicht nicht zu gesund ist, der bleibt auf der Strecke. Mhm. Und wer am stärksten ist, vielleicht also auch den besten Hintergrund hat, finanziell und so, vom Elternhaus, vom sozialen Hintergrund, der hat die besseren Chancen, hat es also wesentlich leichter, sich durchzusetzen. Es gibt also keine, es werden keine Regularien gewünscht. Irgendwelcher Art, also das verändern.
Das ist ja schon unglaublich präzise. Danke Ihnen. Das war's schon wieder.
Gerne.
Danke. Ja, was sagen Sie zum Thema Neoliberalismus? Kennen Sie den Begriff? Was sagt er Ihnen?
Nee. Leider vielleicht deswegen, weil meine Deutsch ist nicht perfekt. Und ich verstehe nicht,
aha.
Vielleicht nächstes Mal.
Alles klar, kein Problem. Ja, danke. Jedenfalls auch. Danke.
Das grenzt für mich schon an Anarchie.
Warum?
Weil
kennen Sie den Begriff?
Ich hab den Eindruck, dass darunter viele Leute heute verstehen, jeder hat nur noch Rechte und keine Pflichten mehr. Das ist für mich der Neoliberalismus.
Woran machen Sie das fest? An bestimmten Personen, Parteien oder Gruppierungen?
Ich mache das allgemein am Volk fest. Ne? Es wird gegen alles und gegen jeden gestreikt. Alle haben nur Rechte. Keiner geht mehr auf die Pflichten ein. So kommt mir das vor.
Mhm. Also es hat mit Wirtschaft für Sie nichts zu tun? Mit dem Wirtschaftssystem oder...
Nee, ich glaube, das ist eine Haltung der Menschen an sich.
Okay. Danke für die Aussage. So, was verbinden Sie mit dem Thema Neoliberalismus?
Ich glaube, sowas überhaupt nicht. Ich glaube, da gibt es sowas nicht. Was ist das Thema Neoliberalismus?
Ja, es gibt aber den Begriff. Den gibt es ja zweifelsohne.
Nein, gibt es nicht.
Doch, den gibt es.
Nein.
Ist nur die Frage, ob Sie was darunter verstehen oder nicht.
Es ist alles da klar gewesen schon mit Liberalismus. Neuen Liberalismus gibt es nicht, existiert nicht. Das ist falscher Termin, muss man das ein bisschen anders dann nennen.
Na, aber es geht ja darum, was Sie darunter verstehen. Ich meine, was die Wirtschaft und die Wissenschaft darunter versteht, ist eine eigene Sache.
Liberalismus gar nichts. Ich bin klassischer Liberal.
Okay.
Ich bin klassisch liberal. Ich kenne so welche Sachen. Ich kenne wegen Wirtschaft, wie das geht. Kenne ich das, wie das alles geht mit Sozial. Wie ist das sozial? Wie ist das mit Ökonomie? Wie ist das mit komplett Wirtschaft? So, wie soll das alles komplett
aber
sein?
Aber Neoliberalismus existiert nicht für Sie?
Noch nicht. Nicht so in welcher Form, wie das die Leute sagen, dass es existiert.
Also was es bedeutet, ist mir schwer jetzt zu sagen, weil es gibt 20 Sendungen zu je einer Stunde über das Thema, was es bedeutet und was es für Auswirkungen und sowas hat und wo es herkommt und was der wissenschaftliche Hintergrund und das alles ist. Also das ist in 2 Minuten nicht zu sagen. Es geht also auch nur um ein Stimmungsbild. Also was verbinde ich persönlich mit dem Begriff? Sie können natürlich sagen, okay, ich bin überzeugter Kapitalist und für mich ist es ein Kampfbegriff der Linken. Oder Sie können sagen, ja, also ich verstehe das und jenes drunter. Also wie Sie wollen. Es geht ja nicht um meine Meinung, sondern Ihre.
Ja, genau. Wie gesagt, ich bin klassischer Liberal. Wegen mich, jeder kann seine Meinung haben. Ich bin mit sowas einverstanden, kann über alles reden. Aber wenn jetzt kommt so Neoliberalismus oder sowas, das ist schwierige Themen.
Aber den Begriff gibt es ja schon seit etwa 60 Jahren gibt es in Deutschland und dann nochmal seit 1973
in
Chile.
Deutschland, aber in den letzten, glaube ich, 15 Jahren, das ist expandiert liberal in komplett Welt.
Richtig, das ist der Begriff, der aus Chile kommt letztlich. Ja. Der Begriff, also von chilenischen oppositionellen Wirtschaftswissenschaftlern gegen Pinochet, die haben den geprägt, neu geprägt. Deswegen, es gibt 2 Begriffe Neoliberalismus.
Genau, aber soweit bis jetzt, glaube ich, da gibt es keine normale so politische Diskussion, wo kann man richtig sagen, ja, das ist nur Liberalismus, das soll man das haben oder soll man das nicht haben.
Okay, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, würden Sie sagen, der Begriff ist einfach nicht eindeutig definiert.
Ja.
Okay, danke, das war das. Ja, danke.
Dankeschön.
Ciao.
Demokraten wie Amerikaner würden sagen, Demokraten. Das heißt, würden die demokratische Partei wählen, Obama und jetzt Biden?
Also Sie verbinden jetzt Neoliberalismus mit einer Partei in den USA?
Ja, weil ich bin in Amerika geboren und irgendwie lebe ich in Gedanken, meistens in der Gedankenwelt von Menschen, die jetzt Liberale als Demokraten bezeichnen würden. Mhm. Und Neoliberale sind dann die neuen Demokraten sozusagen.
Okay.
Okay,
danke.
Tschüss.
Tschüss.
Wer neben Heimat und Dudelfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München unterstützt, tut heute etwas dafür und jammert nicht, wenn es zu spät ist. Mit einer Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein oder einer Spende. Mehr Infos unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. 480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Infomaterial zu.
Tja, da haben wir eine ganze Fülle von Aussagen zum Begriff des Neoliberalismus gehört. Vom Wirtschaftsdarwinismus über den Zeitgeist des Egoismus bis zur Aussage, dass es diesen Begriff so gar nicht gäbe. Auch wenn die Stellungnahme, den Begriff nicht zu kennen oder nicht zuordnen zu können, die absolut überwiegende war, ist schon relativ viel dabei, was wir heute oder in den Sendungen, die noch kommen werden, wieder aufgreifen werden. Der Friedensforscher, Philosoph und Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker, einer der Brüder des ehemaligen Bundespräsidenten, hat 1983 in seinem Buch »Der bedrohte Frieden« etwas sehr Bemerkenswertes geschrieben. Ich zitiere: Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen und eine weltweite Diktatur errichten. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels werden korrupte Politiker sein. Die Kapitalwelt fördert einen noch nie dagewesenen Faschismus. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Das geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als solchen deklariert, aber auch mittels gezielter Hungersnöte und Kriege. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus ein skrupelloses und menschenverachtendes System erleben, wie es die Welt noch nie erlebt hat. Das System, welches für diese Verbrechen verantwortlich sein wird, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Zitat Ende. Auch wenn nicht alle Prognosen in dieser Form eingetreten sind und ich auch Covid-19 jetzt nicht unbedingt als Biowaffe durchgehen lassen würde, beschreibt Weizsäcker das, was geschehen würde, aus heutiger Sicht im Kern durchaus korrekt. Den Begriff Neoliberalismus, wie wir ihn heute verwenden, kannte er da noch nicht, weil die Ereignisse in Chile, die zur Geburt des Neoliberalismus geführt haben, zum Zeitpunkt der Niederschrift noch relativ frisch waren. Der neue Begriff, den oppositionelle chilenische Wirtschaftswissenschaftler diesem Wirtschaftssystem, das Pinochet mit Hilfe des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Milton Friedman und seiner Chicago Boys in Chile errichtet haben, hatte es zu jenem Zeitpunkt noch nicht über den Atlantik geschafft. Was die Chilenen, die den Begriff Neoliberalismo prägten, entweder nicht wussten oder bewusst ignorierten, war, dass es diesen Begriff Neoliberalismus zu jener Zeit bereits gab, und zwar in einem anderen Kontext. Dieser Aspekt ist leider ein bisschen theoretisch und wäre auch völlig nebensächlich, wäre da nicht die Tatsache, dass die Befürworter und Akteure des Neoliberalismus diese Begriffsverwirrung für sich nutzen. Wer nicht weiß, dass hier zwei Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung die Runde machen, kann in einer Diskussion mit Neoliberalen leicht aufs Glatteis geführt werden. Deshalb möchte ich darauf zumindest in Grundzügen eingehen. Neoliberalismus setzt sich zusammen aus den Worten Neo, griechisch für neu, und Liberalismus, wobei dieses Wort aus dem Lateinischen stammt, liber bedeutet frei. Die Idee des Liberalismus lässt sich zurückverfolgen bis ins Zeitalter der Aufklärung im 17. Jahrhundert. Der schottische Nationalökonom Adam Smith gilt als der Vorreiter der liberalen Wirtschaftstheorie. Der ursprüngliche Begriff bezieht sich aber nicht nur auf wirtschaftliche, sondern auch auf politische und soziale Freiheit. Neoliberalismus im ursprünglichen Sinn war im Wesentlichen zu verstehen als eine Rückbesinnung auf und vielleicht eine Modernisierung des Smithschen Liberalismus. In diesem Sinne fielen unter dem Begriff Neoliberalismus alle kapitalistischen Schulen des 20. Jahrhunderts, vom sogenannten Ordoliberalismus bis zur neoklassischen Schule. Auch die soziale Marktwirtschaft der Nachkriegszeit fiel selbstverständlich unter diesen Begriff. Und dann kam Chile. Und jetzt kommt erst einmal Musik. Und weil der Begriff Neoliberalismus etwas missverständlich verwendet werden kann, hier ein Song, ursprünglich Blues, aus dem Jahr 1964, der durch die Animals zum großen Hit wurde. Don't Let Me Be Misunderstood. In einer Reggae-Neueinspielung von Eric Burdon aus dem Jahr 2001.
Leider musste die Musik der ursprünglichen Sendung für den Podcast aus urheberrechtlichen Gründen entfernt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Hier ist wieder Ulrich Seibert in der Sendereihe Die Diktatur des Monetariats auf Radio Lora und es geht heute um den Begriff des Neoliberalismus. Einerseits gibt es da, wie gesagt, den alten Begriff, der sämtliche Kapitalismuskonzepte der Neuzeit als Sammelbegriff umfasst und dann gibt es den ganz anderen Begriff, der ursprünglich als Kampfbegriff aus Chile zu uns herübergedrungen ist und sich dann etabliert hat, als ein Synonym für einen völlig ungezügelten Kapitalismus, in dem weitestgehend das Recht des Stärkeren gilt, weil es eben keine oder kaum mehr Schranken gibt, die die Macht des großen Kapitals einschränken. Diese beiden unterschiedlichen Begriffe werden gern gegeneinander ausgespielt, insbesondere von politischen Akteuren aus CDU oder FDP. Im Lexikon der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung wird Wahrheit unmittelbar mit politischer Agitation verwoben. Ich zitiere: Manchen Begriffen wird bewusst Gewalt angetan. Zitat Ende. Aha. Den Beleg dafür, dass diese Neudefinition bewusst geschah, bleibt die Konrad-Adenauer-Stiftung allerdings schuldig. Aber weiter im Text. Neoliberalismus ist ein solcher Fall. Seit seiner Entstehung hat dieser Begriff unter dem Einfluss der politischen Linken in aller Welt einen derartigen Bedeutungswandel erlitten, dass er im öffentlichen Diskurs mittlerweile für das Gegenteil des ursprünglich Gemeinten steht. Stichworte der Verunglimpfung sind Kapitalismus ohne Herz, Effizienz und wirtschaftlicher Profit statt sozialer Gerechtigkeit, Entmachtung der Politik und Primat des ungezügelten Markts, Minimalstaat, kollektive Regellosigkeit, Ausbeutung. Mit den Absichten und Inhalten, die sich mit dem originären Neoliberalismus verbinden, hat all das nichts gemein. Zitat Ende. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Linke in aller Welt. Also eine Verschwörung? Kein Wort darüber, aus welchen Erfahrungen heraus Wirtschaftswissenschaftler, also nicht per se Linke, unter Pinochet zu dem Schluss kamen, dass dieses neu geschaffene System mit dem Begriff Neoklassik so gar nichts gemein hat. Beide Konzepte, Neoliberalismus und die sogenannte Neoklassik, stammen übrigens von Milton Friedman, der das System mit der Hilfe der Mont Pelerin Society salonfähig gemacht hat. Wenn man so will, kann man Neoliberalismus als real existierende Neoklassik bezeichnen, aber das ist das Thema der nächsten Sendung, die Theorie hinter dem Neoliberalismus. Dann wird er verunglimpft, der Kapitalismus. Das ist allerdings harter Tobak, denn all die Dinge, die die Konrad-Adenauer-Stiftung ja so konkret auflistet, also Kapitalismus ohne Herz, Vorrang von Profitstreben vor dem Sozialstaat, Entmachtung der Politik etc. etc., all das sind ja in der Tat zweifelsfrei nachweisbare Effekte. Wieso also Verunglimpfung? In einem Punkt hat die Stiftung allerdings recht. Mit den ursprünglichen Absichten in den Konzeptionen des alten Neoliberalismus hat der neue Neoliberalismus gar nichts gemein. Aber das hat weniger mit einer Verunglimpfung zu tun, als mit der tatsächlichen Ausrichtung des heutigen Neoliberalismus. Hier wirft die Adenauer Stiftung also mit Nebelkerzen um sich. Weiter im Text. Der Begriff Neoliberalismus im korrekten Wortsinne beschreibt vielmehr das sozialwissenschaftliche und politische Projekt, einen gedeihlichen Ordnungsrahmen für eine, in Anführungsstrichen, gute Gesellschaft zu entwickeln und zu verwirklichen, der die Grundwerte der Freiheit und Gerechtigkeit, der Verantwortung und Solidarität auch in der Wirtschaft als Teilbereich des gesellschaftlichen Miteinanders harmonisch zu verbinden erlaubt. Im Gegensatz zum früheren Laissez-faire des klassischen Liberalismus setzt der Neoliberalismus nicht nur auf reine Selbstkoordination der Wirtschaft im Wege des Wettbewerbs, sondern hebt auf die Notwendigkeit eines Überbaus von Regeln ab. Der Neoliberalismus ist somit der Entwurf eines, in Anführungsstrichen, dritten Weges. Zitat Ende. Erst einmal, abgesehen vom Begriff des dritten Weges, den man heute wegen seiner rechtsextremistischen Vereinnahmung nur mit äußerster Vorsicht verwenden sollte, hat die Stiftung hier nicht Unrecht, aber diese Aussagen beziehen sich alle auf einige, nicht alle, Konzeptionen alter Prägung. Man kann das gern unterschreiben, zum Beispiel beim Keynesianismus, auf dem die soziale Marktwirtschaft aufbaute. Aber den hat man ja abgeschafft. Bestimmt nicht trifft dieser hehre Anspruch auf Friedmans monetaristische Theorie oder auf von Hayeks österreichische Schule zu, in keiner Weise aber auf den Neoliberalismus heutiger Prägung. Die Intention der Union und ihrer Stiftung ist offensichtlich. Man will die positive Konnotation des alten Begriffs Neoliberalismus nutzen, um den Neoliberalismus neuer Prägung quasi reinzuwaschen. Die Union nimmt offiziell also nicht einmal zur Kenntnis, dass es sich beim heutigen Neoliberalismus um eine völlig andere Sache handelt. Sie tun so, als ob das immer noch der alte wäre. Aber sorry, liebe Unionspolitiker, wenn man Scheiße grün anmalt, was hat man danach? Etwa den Salat, den man zuvor gegessen hat? Dann wünsche ich euch mal guten Appetit. Eine ziemlich dürftige Argumentation, zumindest in meinen Augen. Ja, liebe Union, wie ist das? Seid ihr scheuklappenblind, wie es alte Schlachtrösser sind, abgestumpft oder bloß skrupellos? Bab aus dem 1982er Album. Na, das spreche ich jetzt nicht aus, sonst wäre ich demnächst von Kölnern gelüncht. Aber der Song heißt 10. Juni.
Leider musste die Musik der ursprünglichen Sendung für den Podcast aus urheberrechtlichen Gründen entfernt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Lora München auf der 92.4. Ihr freies Radio. Frei von kommerziellen Interessen, frei von staatlicher Einflussnahme. Und das merkt man unseren Beiträgen auch an.
Es gibt kein gerechtes Massaker. Krieg ist heute Terror. Dass wir Bomben aus großer Höhe abwerfen, ohne zu wissen, wer mein Gegenüber ist, ist Terror.
Ein Staat, in dem es klare strukturelle rassistische Gewalt gibt, in dem Menschen in den sicheren Tod abgeschoben werden, in dem davon schwadroniert wird, dass es angeblich illegale Menschen gibt, den halte ich nicht unbedingt für befähigt, wirklich Rassismus effektiv zu bekämpfen.
Bundeswehr, weg vom Hindukusch, runter vom Balkan, raus aus Afrika und zwar Struck, Struck.
Gerade dieses Bedürfnis zu lernen oder diese Kreativität, die ein Kind mit in die Schule bringt, wird heute ja in kürzester Zeit abgetötet. Ich behaupte, unsere Schulen und Hochschulen sind Vernichtungsinstitutionen von Kreativität.
Warum soll Kloputzen nicht angemessen bezahlt werden? Und warum soll man, wenn man kein Klo putzt und dafür irgendwo am Schreibtisch ganz erstaunlich wichtige Sachen macht, das Zehnfache verdienen?
Und dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen, dafür werden wir von unseren Hörerinnen und Hörern geliebt.
Die Scheißländer müsste man mit einer Rakete in die Luft schießen. Blöden Arschlöcher.
Aber wir genügen auch höchsten journalistischen Standards.
Ach, da kann ich jetzt auch gleich mal mit nachdenken, ja, bei dem Interview. Manchmal vergesse ich das nämlich dann wieder.
Und wir sind ein Radio mit bester technischer Ausstattung.
Ach, da zwei Stifte. Wenn man die immer findet.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, bei Lora München mitzumachen oder wenn Sie uns finanziell unterstützen wollen, dann melden Sie sich unter der Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Oder Sie schauen auf unsere Internetseite www.lora924.de. Lora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Neoliberalismus. Was ist das eigentlich? Um diese Frage geht es in der heutigen Sendung aus der Sendereihe Die Diktatur des Monetariats in Radio Lora. Mein Name ist Ulrich Seibert, ich bin Autor des gleichnamigen Buchs. Wenn man sich dem Wesen des Neoliberalismus annähern will, muss man sich ansehen, was genau die liberalen Akteure für wen genau fordern. Daraus bekommt man schon ziemlich deutliche Anhaltspunkte, welchen Interessen das dient und welchen nicht. Das Verdienstgebührt der Anstalt, also der Sendereihe der beiden Kabarettisten Max Uthoff und Klaus Wagner, in einer Sendung zum Thema Neoliberalismus, das Mantra der neoliberalen Akteure auf nur drei Worte zusammengefasst zu haben. Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Und in der Tat folgt ein Großteil der neoliberalen politischen Entscheidungen seit der Ära Kohl einer dieser drei Forderungen. Und jede einzelne davon weist in dieselbe Richtung. Umverteilung von Einkommen und Vermögen von unten nach oben. Und das ist keine linke Fantasie. Das ist ein Fakt, der seit Jahren von inoffiziellen wie offiziellen Stellen beobachtet und dokumentiert wird. Während die Mittelschicht immer weiter erodiert und ein Teil davon nach oben aufsteigt, wird es für einen erklecklichen Teil immer schwieriger, den gewohnten Lebensstandard zu halten oder den der Eltern zu erreichen. Stattdessen brechen sich immer häufiger Existenzängste Bahn. Und das sogenannte Prekariat wurde dank Maßnahmen wie Hartz IV im Vergleich zu Zeiten der sozialen Marktwirtschaft deutlich weiter abgehängt. Ich begnüge mich an dieser Stelle ganz bewusst mit einigen hingeworfenen Schlagworten, weil das Thema Umverteilung und wie genau sie organisiert wird, das Thema einer eigenen Sendung sein wird, bleiben Sie also am Ball. Gehen wir die drei Hauptforderungen des Neoliberalismus etwas genauer an. Privatisierung bedeutet, dass Aktivitäten, die bislang in öffentlicher Hand lagen, nunmehr in die Hände privater Anbieter übergehen sollen. Die Idee, die ganz offiziell hinter dieser Forderung steckt, lautet: Die öffentliche Hand kann einfach nicht mit Geld umgehen. Ist ja nicht ihr Geld, das die Verwalter hier ausgeben. Ob ein Vorgang also effizient abläuft oder nicht, das ist dem Verwalter jeweils ziemlich egal. Mittelverschwendung sei hier also vorprogrammiert. Der private Anbieter dagegen, dessen Existenz davon abhängt, zumindest keine Verluste, sondern stattdessen eben Gewinne einzufahren, der wird strengstens darauf achten, dass er seine Leistung unter einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis erbringt. Daher würde der Private eine Aufgabe immer effizienter lösen als die öffentliche Hand. Das klingt erst einmal ziemlich plausibel. So plausibel, dass es teilweise sogar an Universitäten gelehrt wird. Das ist es aber bei näherer Betrachtung nicht. Denn bei den Bereichen, die für Privatisierung freigegeben wurden und immer noch werden, handelt es sich durchwegs um Aspekte der sogenannten Daseinsvorsorge. Dieser Begriff, der synonym für öffentliche Infrastruktur steht, umschreibt Aufgaben, die für die Grundvorsorge der Menschen als notwendig erachtet werden, wie zum Beispiel Straßenbau und Verwaltung, öffentliche Verkehrsbetriebe, Strom- und Wasserversorgung, Bildung, Gesundheitswesen, Feuerwehr, Friedhöfe, Müllabfuhr und eine Reihe weiterer Aspekte. Der Grundgedanke bei allen Aspekten der Daseinsvorsorge ist der, dass diese Leistungen jedem Menschen zur Verfügung stehen müssen, unabhängig davon, ob er auf dem Land oder in der Stadt lebt, egal ob er alt oder jung ist etc. Zur Verfügung stehen bedeutet dabei nicht prinzipiell vorhanden sein, sondern auch in jedem Fall erschwinglich. Einer Person, die 20 Kilometer in die nächste Kreisstadt muss, um einen Behördengang zu tätigen, muss es möglich sein, zu einem angemessenen Preis dorthin und wieder zurückfahren zu können, auch wenn sie kein Geld für ein eigenes Auto hat und sich eine Taxifahrt nicht leisten kann. Ein Kranker muss eine Chance auf Heilung bekommen, auch wenn er kein Geld hätte, sich für die Honorare für Ärzte und Pflegekräfte und die Kosten für die Medikamente leisten zu können. Ein Blick zum Beispiel in die USA zeigt, dass solch eine zivilisatorische Errungenschaft leider noch nicht überall in der Welt erreicht wurde. Wenn Aspekte der Daseinsvorsorge nun privatisiert werden, passiert Folgendes. Der Anbieter wird nun sein Profitinteresse durchsetzen, also alles, was unnötigerweise kostet, aber unter Profitgesichtspunkten nichts bringt, wird gecancelt. Ob die Leistung für Teile der Bevölkerung dennoch wichtig wäre oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Rentiert sich nicht, heißt, die Leistung entfällt. Eine Zahl dazu: Als die Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn der ehemaligen DDR 1994 zur Deutsche Bahn AG fusioniert und privatisiert wurden, wurden zunächst einmal alle unrentablen Streckenabschnitte stillgelegt. Zwischen 1994 und 2018 insgesamt etwa 5.150 Kilometer. Sicher, der Anbieter kann damit Gewinne machen. Aber die Leistung wird dann entweder ersatzlos entfallen, was dann nicht mehr dem Zweck der Daseinsvorsorge entspricht, oder die öffentliche Hand muss den Ersatz auf ihre Kosten liefern und macht damit noch mehr Verluste als schon vorher. Weil ja im Gegenzug die rentablen Bereiche jetzt privatisiert sind und damit von dem öffentlichen Anbieter nicht mehr eingefahren werden können. Das heißt, dieser Kostenmix aus rentabel und unrentabel fällt weg und damit fallen die Verluste natürlich höher ins Gewicht. Es wird für den Steuerzahler also teuer. Also teurer als zuvor. Zumal noch ein Aspekt hinzukommt: Der private Anbieter trägt ja nicht nur die Kosten für seine Leistung, er will damit auch Gewinn machen. Ein Postulat, dem ein öffentlicher Anbieter nicht unterliegt. Und wenn es für den Verbraucher teurer wird und für den Kapitaleigner zusätzliche Profite bringt, dann ist das ein Weg der Umverteilung von unten nach oben. Time for some more music. Eine brandneue Band, ein Song, der so neu ist, dass er noch gar nicht erschienen ist. Und was für ein Song. Die Band heißt Woman, bestehend aus den Sängerinnen Carrie Ellis, Mass und Gina Murray sowie Anna Jane Casey, featuring den Queen-Gitarristen Brian May. I am a woman.
Leider musste die Musik der ursprünglichen Sendung für den Podcast aus urheberrechtlichen Gründen entfernt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Uah, Frauenpower mit Gänsehautfaktor. And I'm a man named Ulrich Seibert, sorry dafür. Und weiter geht's im Takt zum Thema Neoliberalismus. Privatisierung kostet in der Regel bei eindeutig definierter Leistung mehr. Da gibt es nur wenige empirische Ausnahmen, als wenn der Anbieter die öffentliche Hand ist. Im Wesentlichen gibt es also nur sehr wenige Profiteure und das sind in der Regel Konzerne mit viel Kapital im Hintergrund, denen durch die Privatisierung neue Profitquellen zugeschanzt werden. Genau in dieselbe Richtung gehen auch die beiden anderen Forderungen des neoliberalen Mantras: Steuersenkungen und Abbau des Sozialstaats. Beide Aspekte gehören untrennbar zusammen, denn wenn der Staat weniger Geld für den Bereich Soziales ausgeben muss, dann kommt er natürlich mit weniger Steuereinnahmen aus. Aber der Sozialstaatsabbau hat aber auch einen weiteren positiven Aspekt, also positiv für die sogenannten Arbeitgeber. Wer nämlich befürchten muss, in die Hartz-IV-Falle abzustürzen und wem damit aller Voraussicht nach ein menschenwürdiges Leben, eine vernünftige Ausbildung für die Kinder etc. nicht mehr möglich ist, der ist auch deutlich leichter erpressbar, wenn es darum geht, einen Job anzunehmen, der weit unter dem üblichen bezahlt wird. Nicht umsonst hat Hartz IV, um es mit Gerhard Schröder, angeblich SPD, zu sagen, in Deutschland den besten, in Anführungsstrichen, Niedrigsektor Europas geschaffen. Und es ist unmittelbar einsichtig, dass ein Unternehmer, der geringere Lohnkosten bezahlen kann, im selben Ausmaß seine Gewinne erhöhen wird. Umverteilung von unten, den Rest kennen Sie. Das mit der Steuersenkung hat für die Reichen auch ganz gut geklappt. Eine Menge großer Konzerne zahlen mittlerweile gar keine Steuern mehr. Im Gegenteil, durch Cum-Ex, Cum-Cum und Cum-Fake-Geschäfte ließen sich einige sogar Steuern zurückerstatten, die sie niemals bezahlt haben. Und die Politik, allen voran unser derzeitiger Finanzminister Olaf Scholz, angeblich auch SPD, schützt diese Gangster noch. Und sonst? Diejenigen, die über kein oder ein geringes Einkommen verfügen, können ohnehin keine Steuern zahlen. Der Mittelstand zahlt brav, bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig. Und die Reichen und Superreichen, die überwiegend über leistungslose Einkünfte aus Kapitalvermögen verfügen, die bekommen einen saftigen Steuerrabatt. Die bezahlen nämlich nur 25% ihrer Einkünfte als sogenannte Abgeltungssteuer, egal wie viel sie gutgeschrieben bekommen. Wenn sie überhaupt zahlen und ihr Vermögen nicht von einem Steuerparadies aus arbeiten lassen. Ja, ist klar, wenn die ärmere Gruppe der Bevölkerung im Verhältnis viel mehr zahlt als die reichere, dann wird erstere etwas ärmer und letztere etwas reicher. Und das führt zur Umverteilung und so weiter und so weiter. Fazit: Neoliberale Maßnahmen gehen immer in dieselbe Richtung. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Da steckt keine wirtschaftswissenschaftliche Konzeption dahinter. Dazu mehr in der nächsten Sendung. Dafür aber System. Und dieses System heißt Neoliberalismus. Alles klar soweit? Also mir ist jetzt schlecht. Und denen da auch. Flyleaf heißt die Band. I'm so sick, der Song. Und damit verabschiede ich mich auch gleich von euch und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in der Diktatur des Monetariats. Euer Ulrich Seibert.
Leider musste die Musik der ursprünglichen Sendung für den Podcast aus urheberrechtlichen Gründen entfernt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.